Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Christoph Reimann. Hallo. Die Auszahlungen an Musikerinnen und Musiker haben sich verdoppelt, sagt der Bundesverband Musikindustrie. Nur warum beschweren sich die KünstlerInnen dann immer noch über zu wenig Geld? Und die Gaming-Welt erlebt eine Entlassungswelle. Aber warum? Zwei Branchen und die Frage: Krise oder Aufschwung? Das hier ist jetzt Musik aus London. Klingt nach den frühen 90ern und das passt auch zur Aussage: I love my television. Ich liebe meinen Fernseher, sagt doch heute keiner mehr, oder? Also mal abgesehen von diesem Duo, The Rhythm Method.
And how to save a life. I love my television. I love my television. I love my television.
Seit Monaten rumort es in der Tech-Welt. Aktuell ist es die Spielebranche, in der es Entlassungen hagelt. Bei Sony müssen 900 Beschäftigte gehen, die zur PlayStation-Sparte gehören. Zuvor waren die Verkaufszahlen der PlayStation 5 deutlich unter den Erwartungen zurückgeblieben und der Aktienkurs war infolgedessen gesunken. Auch der Xbox-Hersteller Microsoft hat in der jüngsten Vergangenheit Mitarbeitenden der Spielekonsole gekündigt. Da waren es insgesamt 1.900 Personen. Und auch andere Unternehmen, die für die Branche wichtig sind, wie zum Beispiel Unity oder Discord, haben Personal vor die Tür gesetzt. Was ist da los? Das haben wir vor der Sendung Peter Bartke gefragt. Er ist Redakteur des Fachmagazins GameStar. Hallo.
Hallo.
Herr Bartke, manche sagen, die Spielebranche war sowieso aufgebläht, auch als Folge der Corona-Pandemie. Da hatten die Leute Zeit, haben Geld ausgegeben für Videospiele, demzufolge wurde auch eingestellt und jetzt normalisiert sich das Ganze eben. Was sagen Sie dazu?
Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Man darf auch nicht vergessen, da wurde sehr viel investiert, natürlich sowohl von Seiten der Unternehmen als auch von Seiten von Anlegern, von Investoren natürlich. Und jetzt mit diesem Abschwung des Booms, mit allgemein den Krisen der Welt, hat sich das dann wieder so eben ergeben, dass dann durch die gestiegene Inflation, durch gestiegene Zinsen, das ein deutlich schwierigerer Markt wurde. Viele Investoren sind da eher abgesprungen, gerade Aktien von Spieleunternehmen sind bei weitem nicht mehr so gefragt gewesen und die Unternehmen mussten dann natürlich auch irgendwo reagieren, mussten ihre Kosten senken und einer der größten Kostenfaktoren bei jedem Unternehmen sind leider die Mitarbeiter.
Tja, die britische Wettbewerbsbehörde CMA hat mitgeteilt, dass die Produktionskosten von Blockbustern in die Höhe geschnellt sind. Müssen die Hersteller da vielleicht auch umbudgetieren und sparen da an den Hauskräften?
Es ist so, dass Spiele in diesem, man sagt, AAA-Segment, also den richtig großen Spielen.
Spider-Man 2 zum Beispiel, ne?
Genau, Spider-Man 2 hat 300 Millionen Dollar soll das gekostet haben in der Produktion und dem Marketing. Und das sind Summen, da sehen wir jetzt vielleicht, die sind nicht mehr schaffbar, wenn das nicht ein Riesenhit auch wird. Und wenn das nur ein ganz sich verkauft, dann kann man solche Produktionen auch nicht mehr stemmen. Sowieso können es nur Unternehmen machen, die halt auch extrem große Marktmacht haben. Aber selbst bei denen sehen wir eben, dass diese Kalkulation einfach nicht mehr hinhaut und dass sich der Markt da ein bisschen vielleicht jetzt auch selbst korrigiert im Sinne von, wir können nicht immer teurer machen und wir immer größere Spiele, immer aufwendigere, mit noch immer aufwendigerer Grafik, die dann noch mehr Jahre brauchen in der Produktion, noch mehr Geld kosten, weil das sehen wir ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass diese Publisher dann eben auch versuchen, diese Kosten reinzukriegen, wie durch den Fokus auf Service Games, wo Spieler eben möglichst jahrelang immer wieder bezahlen sollen für Mikrotransaktionen, die aber auch durchaus mal Makrotransaktionen sein können. Und das sind alles ist eigentlich eine Folge dieser gestiegenen Produktionskosten, weil die Unternehmen eben wieder ihre Kosten reinholen wollen.
Also Transaktionen, Mikrotransaktionen, wenn man dann im Spiel was noch erwirbt oder was meinen Sie damit?
Genau, das sind zum Beispiel Skins. Ich denke, jeder, der Kinder hat, kennt Fortnite, weiß, dass man da zum Beispiel viele, viele Sachen kaufen kann, Battle Passes und so weiter und so fort, die dann auch teilweise mehr oder weniger monatliche Kosten sind.
Wir müssen natürlich differenzieren. Also es gibt die großen Hersteller, aber auch die vielen kleineren Player, die sich ja auch behaupten müssen, aber nicht unbedingt Aktionäre glücklich machen müssen. Das Unglück der Großen muss ja nicht unbedingt das Leid der Kleinen bedeuten. Wie gesund ist denn die Branche insgesamt?
Das ist tatsächlich eher aktuell ein Problem der großen Konzerne, die, wie Sie sagen, ihren Aktionären verpflichtet sind, die zeigen müssen, dass sie was tun, dass wieder Wachstum kommt. Das ist ja der große Fluch der Firmen wie Microsoft oder Sony, dass sie eben immer Wachstum zeigen müssen. Und es gibt aber sehr, sehr viele kleinere oder mittlere Spieleentwickler, die dieses Problem nicht haben. Die können, wenn sie ihre Finanzierung auf sicheren Beinen haben, können sie eben über Jahre ein Spiel entwickeln und das dann auch immer noch, wenn es gut ist und wenn alles zusammenkommt, dann millionenfach verkaufen können.
Was bedeuten die Entlassungen für den Spielemarkt, also konkret für die Gamer?
Für die Gamer konkret bedeutet es, dass wir in ein paar Jahren vielleicht einen Abfall, sage ich mal, entweder der Spiele-Release, also wie viele Spiele erscheinen, sehen werden, oder auch der Qualität, könnte natürlich auch sein. Wir werden, das zeichnet sich jetzt schon ab, mehr KI-Inhalte in Spielen sehen werden, dass eben die Unternehmen versuchen, mit weniger und mit KI die Arbeit von den Leuten zu ersetzen, die sie jetzt gefeuert haben. Teilweise ist es auch eine Folge davon, dass sie sagen, okay, wir setzen auf KI in Zukunft, wir brauchen nicht mehr so viele Leute. Und das wird sich recht subtil auswirken. Also es wird jetzt nicht im nächsten Jahr sofort zu sehen sein, dass jetzt Spiele plötzlich alle schlecht werden oder dass es erscheinen überhaupt keine Spiele mehr. Dafür sind die Produktionszyklen viel zu lang. Das wird eher was sein, was wir in der nächsten Konsolengeneration sehen werden. Wenn eben dann die PlayStation 6 oder Xbox Second, was auch immer, kommt, dann könnte es sein, dass sich gerade bei den großen Firmen dann vielleicht so eine gewisse Dürre einstellt oder das in irgendeiner anderen Weise sich bemerkbar macht.
KI haben Sie gerade schon angesprochen. Die Branche muss darauf reagieren, tut es teilweise schon. Jetzt zum Schluss der Ausblick, wird die Entlassungswelle weiterrollen?
Also wir haben jetzt seit Januar 2023, glaube ich, schon 16.000 Menschen oder mehr inzwischen sogar schon, die in der Spielindustrie entlassen wurden. Es sind 2024 jetzt schon fast so viel oder genauso viel wie 2023 geworden. Man kann davon ausgehen, dass da noch mehr kommt. Also es haben sich noch nicht alle Big Player quasi dazu geäußert, ob sie jetzt Entlassungen vornehmen. Ich bin mir recht sicher leider, dass da noch was kommen wird. Aber vermutlich der größte Teil ist erstmal durch. Und ich bin zuversichtlich, dass das auch wieder aufwärts geht tatsächlich. Wir hatten auch schon in der Vergangenheit in der Spielebranche solche Phasen, wo dann alles schwarz gemalt wurde und gesagt wurde, jetzt geht's alles den Bach runter. Aber das hat sich immer wieder gefangen und die Branche hat sich halt immer wieder neu erfunden mit Indie, mit Early Access, mit Free-to-Play. Also grundsätzlich bin ich da sehr optimistisch, dass auch wieder bessere Zeiten kommen. Es ist natürlich gerade sehr, sehr schade für all die Menschen, die ihren Job verloren haben.
Sagt Peter Bartke vom Magazin GameStar über die Situation in der Spielebranche. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
To be.
großartige Coolness, die hier mitbringen. Warpaint waren das, eine Band, die es schon seit 20 Jahren gibt. Und das feiern die Musikerinnen aus L.A. mit einem neuen Song, Common Blue. Das war ja gerade zu hören. Das klingt ja erstmal gut. Die Zahlungen der Musikindustrie an Künstlerinnen und Künstler haben sich zwischen 2010 und 2022 mehr als verdoppelt. Und auch dazu ist der Markt für Musikaufnahmen auch im zurückliegenden Jahr wieder gewachsen, um immerhin 6,3%. Aber warum klagen dann die Musikerinnen und Musiker nach wie vor über zu wenig Geld, das in ihren Taschen landet? Ja, bevor wir zu dieser Kritik kommen, lassen wir uns doch erstmal die Zahlen vom Herausgeber klären, und zwar von Florian Drücke, dem Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbands der Musikindustrie. Hallo zum Corso-Gespräch.
Hallo, grüße Sie.
Also vielleicht sollten wir eines nochmal festhalten. Wenn wir jetzt in diesem Gespräch von Musikindustrie sprechen, dann geht es um die Interessen von rund 200 Tonträgerherstellern und Musikunternehmen, die mehr als 80% des deutschen Musikmarktes repräsentieren. Und darunter dann auch die ganz Großen der Branche, Sony, Warner und Universal. Und die haben nun 2022 mehr als doppelt so viel an ihre Musikerinnen und Musiker ausgezahlt wie im Jahr 2010. Wie ist ihnen das gelungen?
Gelungen ist das vor allem dadurch, dass wir in den letzten 10 Jahren ja ein erhebliches Wachstum am digitalen Markt gesehen haben, vor allem im Streaming. Und in diesem Umfeld haben sich die verschiedenen Partnerschaften zwischen unseren Mitgliedern und den Künstlern und Künstlerinnen natürlich auch erheblich verändert. Und genau das hat dazu geführt, dass am Ende die Studie feststellt, dass deutlich mehr ausgezahlt wurde als noch vor 10 Jahren.
Verändert, also bessere Verträge mit Musikerinnen und Musikern, die diese abgeschlossen haben, mit den Firmen, die sie repräsentieren, oder was meinen Sie?
In der Tat, aber auch, und das zeigt die Studie ganz spannend auch, dass die Art und Weise, wie MusikerInnen mit unseren Mitgliedern zusammenarbeiten, sich auch verändert hat. Dass also die Serviceleistungen, die Partnerschaft sich verändert hat und dass Künstler heute, anders als noch vor einem Jahrzehnt oder vor 2 Jahrzehnten, sich aus einem Angebot von Dienstleistungen genau das heraussuchen, was sie brauchen. Und damit verändert sich nicht nur die Zusammenarbeit, sondern damit verändert sich logischerweise auch die vertragliche Partnerschaft. Damit verändert sich die Lizenzhöhe dann auch. Und dieses ganze Umfeld ist eben durchleuchtet worden von Oxford Economics und hat die von Ihnen benannten Ergebnisse gezeigt.
Sie wählen ja jetzt nun 2010 als Vergleichsschablone. Damals, wenn ich mich erinnere, war Spotify 4 Jahre alt und längst nicht so groß wie heute. Mobiles Internet, worüber heute viel läuft, war damals noch ordentlich geruckelt, wenn es denn überhaupt verfügbar war. Und Ihre Branche hatte sich noch längst nicht gefangen von dieser Napster-Krise einige Jahre zuvor. Was hilft es denn, wenn sich die Auszahlungen mehr als verdoppelt haben, wenn die Zahlungen zum Ausgangspunkt dieser Untersuchung voraussichtlich ja sehr, sehr gering waren?
Naja, wir haben ja auch dargelegt, wie hoch die Investitionen der Branche waren. Und das sieht man über die Jahre, wie selbst in der noch deutlich düstereren Zeit, Sie sprachen den Napster-Schock an.
Das war Ende der 90er, ne? Anfang der Nullerjahre, also 10 Jahre genau, später war, sind wir.
Ganz genau, aber das war ja durchaus eine Zeit, wir erinnern uns, das Download-Geschäft war eine wichtige Säule geworden. Und die Frage war ja, glaubt man an das Streaming-Geschäft? Ist man bereit, die Digitalisierung da zu umarmen? Und es war nicht klar, wie die Reise weitergeht. Es war nicht klar, wie die technologische Entwicklung sich entwickelt, wie die Akzeptanz bei den Fans sich entwickelt, wie die Devices sich entwickeln. Und in diesem Umfeld war die Investitionsbereitschaft der Branche stetig sehr hoch und ist dann jetzt in einem Umfeld, wo es uns besser geht, nochmal entsprechend höher. Das sieht man an den Zahlen und das ist eine sehr positive Nachricht. Und natürlich ist es aber auch ein Umfeld, in dem die Lebens- und Schaffenswelten der Künstlerinnen und Künstler ganz unterschiedlich sind. Es gibt eben nicht diese One-Size-Fits-All-Regel. Es gibt nicht diese eine Partnerschaft. Es gibt nicht diesen einen Vertrag. Und dementsprechend muss man, wenn man diese Diskussion führt, nämlich die Diskussion darüber, wer wie viel vom Kuchen bekommt, sich auch immer über Digitalisierung, Demokratisierung unterhalten und dann die Diskussion nochmal etwas versachlicht führen.
Tja, die Kritik von Musikerinnen und Musikern haben Sie eigentlich jetzt schon angesprochen, die natürlich prompt kam. Da haben sich noch welche zusammengetan, zum Beispiel der Förderverein Musikwirtschaft NRW, der Landesmusikrat NRW und Pro Musik, ein Verband für freie Musikschaffende. Die werfen Ihnen in einem gemeinsamen Statement vor, nicht ausreichend zu differenzieren, stattdessen eher zu verschleiern. Zum Beispiel, wenn Sie sich nur auf KünstlerInnen beziehen, nicht auf MusikautorInnen. Das ist ja nochmal was anderes. Und die angebliche Investitionsfreudigkeit der Labels in Musikerinnen und Musikern entspreche nicht der Lebenserfahrung vieler KünstlerInnen. Was entgegnen Sie?
Na, das ist spannend. Also diesen Vorwurf höre ich jetzt von Ihnen zum ersten Mal. Insofern gäbe es sicher auch andere Wege, sich mit uns an der Stelle auseinanderzusetzen.
Na, den kann man im Netz nachlesen.
Ja, ja, klar. Aber das sind ja Strukturen, die durchaus Verband zu Verband Kontakte haben und die ja auch zum Hörer greifen können und genau den Dialog führen können. Insofern, ich kann im Netz viel nachlesen. Das führt aber zu der Antwort, nämlich Musikautoren und Komponisten, die werden in der Tat von anderen repräsentiert und zum Beispiel von der GEMA in der Diskussion dann wahrgenommen. Die GEMA lizenziert selbst, führt selbst Verhandlungen mit Spotify. Wir führen als Verband keine Verhandlungen und wir können schlicht über unsere Mitglieder auch gar nicht erheben, was die Autorinnen und Autoren bekommen. Das ist eine andere Vertragsbeziehung, das ist ein anderer, ist auch ein anderer Teil der Wertschöpfung, dass sich das bei manchen Künstlern vereint, dass es zusammenkommt, weil es Singer-Songwriter gibt, weil es Menschen gibt, die andere Lebens- und Schaffensrealitäten haben, ist vollkommen unbestritten, hilft nur nicht, wenn wir hier einen Beitrag leisten wollen für den Bereich, den wir repräsentieren. Und da sind wir ganz transparent, das ist in der Studie überall hinterlegt. Insofern sehe ich da gar keinen großen Dissens, außer dass die entsprechenden Vereine hier den Anspruch haben, dass das Ganze noch ganzheitlicher abgebildet wird. Und das ist vollkommen berechtigt. Hier ist auch aktuell eine Studie in der Mache, die von der Beauftragten für Kultur und Medien gefördert wird, die sich das Musikstreaming-Ökosystem sehr, sehr umfassend anschauen. Und die wird wahrscheinlich Ende des Jahres veröffentlicht. Insofern erhoffen wir uns, dass aus diesem Beitrag, aber auch aus dem Beitrag, den wir leisten konnten mit der Oxford-Studie, hier ein etwas differenzierteres Bild abbildet, wo man dann eine bessere, sachlichere Diskussion führen kann.
Lassen Sie mich noch ein bisschen weiter kritisch fragen. In Ihrem Bericht heißt es, dass 43% der Industrieeinnahmen an KünstlerInnen weitergegeben wurden. Das ist ja nicht mal die Hälfte. Wo bleibt der Rest?
Das sind die Einnahmen, ne? Das sind nicht die Gewinne. Also da müssen wir auch gucken. Da habe ich in der Tat schon manche Missverständnisse mitbekommen. Das ist ja etwas, wo die Mitglieder hohe Kosten haben, die sie auch vorhalten. Das ist ja nicht so, dass wir hier in einem Umfeld sind, wo man einfach darüber spricht, wie viel Gewinn darf man machen. Wir sind in einem Umfeld, wo ja auch nicht jeder Vertrag, den man eingeht, wirklich sich positiv realisiert. Das heißt, in der Branche gilt nach wie vor, ein Vertragsverhältnis wird positiv, der Rest zeigt negative Effekte. Das heißt, er wird nicht erfolgreich. Das ist die Realität, das ist Risiko. Das ist Risiko, dass die Firmen eingehen. Das heißt, Vorschüsse, die gezahlt werden, auch die haben wir erhoben, auch die haben sehr stark zugenommen, die sind dann letztlich nicht mehr eintreibbar. Das heißt, das Geld ist weg. Und insofern finde ich, ist das eine sehr, sehr gute Quote. Wir haben sogar die R&D-Quote von anderen Branchen verglichen, wo man sieht, wie investitionsstark unsere Branche ist. Und das führt aber eben auch dazu, ich habe es vorhin gesagt, wie sehr die Branche auch bereit ist, ins Risiko zu gehen in einer Zeit, wo nicht wirklich klar ist, wie es weitergeht. Sie sprachen darüber, Napster-Schock, wie war es vor 10 Jahren, wo stand Streaming?
Florian Drücke ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Musikindustrie und war heute unser Gast im Corso-Gespräch. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Steht es um die Meinungsfreiheit in den sozialen Medien? Das beschäftigt die Kolleginnen von Medias Res gleich nach den Nachrichten. Corso verabschiedet sich für heute. Mein Name ist Christoph Freimann. Haben Sie vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut.